Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Der Predigttext für heute ist in Hebräer 4. Ist in Hebräer 4, die Verse 14 bis 16. Weil wir denn einen großen hohen Priester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mit Leiden, mit unserer Schwachheit, sondern versucht worden ist in allem, wie wir, doch ohne Sünde. Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Der ganze Gottesdienst, das Thema dieses Gottesdienstes und dieses Sonntages und auch der Predigttext, wie ihr merkt, hat ein großes Ziel: ermutigen und zu zeigen, dass es ein Riesenprivileg ist, dass wir uns an Gott wenden dürfen. Da ist von Zuversicht die Rede und Mut, sich in der Not an ihn zu wenden. Gerade für die Leute, die in Situationen stecken, die verrannt sind, wo sie verzweifelt sind, entmutigt, resigniert, festgefahren. Gerade da will er reden und will gerade da uns Mut machen. Nun, wir gucken, was uns das und ob uns das gelingt. Drei Punkte gucken wir uns an, nämlich was wir in Jesus haben. Nämlich erstens Zugang, zweitens Barmherzigkeit und drittens Gnade. Doch bevor wir dazu kommen, der Hebräerbriefschreiber, der nimmt ja hier Worte auf und ein Szenario, was uns nicht so vertraut ist. Wir hatten das neulich erst im Segensreich Gottesdienst und trotzdem müssen wir hier an dieser Stelle kurz wiederholen. Und ich nutze die Folien der damaligen Zeit, um uns überhaupt hineinzuversetzen, mit was für Bildern er zu tun hat, um zu ermutigen seinen Adressaten. Gucken wir also uns zuerst mal dieses Szenario an. Es geht um den ersten Punkt, oh ja. Der erste Punkt ist nämlich hinzutreten. Durch Jesus haben wir Zugang und können hinzutreten zu Gott. Dass es nicht so selbstverständlich ist, zeigt uns das, mit wem er und worüber er redet. Er redet vom hohen Priester, er redet von einem Gnadenthron und hier und da. Und ich zeige das hier nochmal ganz kurz. Das ist im Prinzip ein Grundriss der Stiftshütte oder später auch des Tempels, könnte man fast sagen. Der Tempel wurde danach dann auch gebaut. Das ist die Außenanlage hier so, ne? Da gibt es einen Brandopferaltar, ein kleines Becken zum Waschen. Und das war eigentlich das Heiligtum. Bestand erst aus Zelten, der Tempel später wurde genau in dieser Form nachgebaut, vielleicht ein bisschen größer. Und es bestand in ein Drittelbereich und zwei Drittel eines Rechtecks insgesamt. So, ne? Hier durften noch einige mehr Leute reingehen, Priester, teilweise auch Leviten, es war ein Räucheraltar darin. Und hier, dieses eine Ding, das war eigentlich das große Heiligtum, das Allerheiligste, davor der Bereich das Heiligste, da das Allerheiligste, wo die Bundeslade drin stand. Ihr erinnert euch, der ihr da wart, der ihr nicht da wart, werdet jetzt einfach mit hineingenommen. Hier sieht man das nochmal ein bisschen näher, wenn wir da ranzoomen. Das Allerheiligste und da war die Lade des Bundes. Die Bundeslade. Auf der Bundeslade, manche Leute haben es nachgebaut, so hätte sie aussehen können. Ja, der Aufbau, das müsst ihr euch woanders nochmal anhören. Aber wichtig ist dieser Punkt eigentlich, der leer ist. Und er nennt sich, übersetzt, ist mal ein bisschen schwierig zu übersetzen, aus dem Griechischen Sühnedeckel. Oder man könnte es auch übersetzen mit Gnadenthron. Aha. Und hier heißt es ja auch so, lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade. Ich glaube, bei den Juden hat bei dieser Formulierung hat's blind gemacht. Bei uns halt, wir brauchen immer so ein bisschen längeren Anlauf, um das zu verstehen. Wichtig für mich ist an dieser Sache nochmal, und das hatten wir auch damals, im Prinzip ist dieser ganze Aufbau einem Palast gleich. Und eigentlich ist es ein Thron. Hier sitzt wirklich ein König. Und zwar der König der ganzen Welt, des Universums, Gott, sagt, hier bin ich gegenwärtig, hier bin ich anwesend. Nun, ich habe mich gefragt, wie ist das früher gewesen, wenn Leute in Not waren? Wenn da so ein Bauer war und er hat seinen Bauernhof gehabt und dann wird er attackiert von, ich weiß ich, irgendwelchen Räubern, Banditen, und die nehmen ihm die Ernte weg. Dann kommen Leute, die vergreifen sich vielleicht an seiner Familie, bestehlen ihn. Land wird ihm geraubt, Geld wird ihm geraubt. Er hat nichts mehr, um die erkrankte Tochter, Sohn irgendwie zu versorgen. Was nimmt er? Was macht er? Er wendet sich an den König. Er geht zum König, wenn er Glück hat und der König ihn hören will. Und da kommt es. Jeder kennt das so ein bisschen aus dem Märchen und so. Es ist nicht so leicht, zum König zu gelangen. Eine Audienz beim König zu bekommen. Und wenn man Glück hatte, dann kannte man jemanden, der einen Zugang hatte zum König, der Connections hatte. Und er gesagt hat, hier, ich habe echt ein Anliegen, ich habe Not, der König muss mich hören. Bitte lass mich zu ihm oder leg du ein gutes Wort bei mir ein. Und dann hoffte man, dass der am besten noch Zugang hatte. Und zum Thronsaal selber hatten die wenigsten Zugang. Vielleicht kannte der wieder einen kannte, und der kannte einen, der noch weiter oben war, und der konnte dann in den Thronsaal gehen und hatte Connection zum König. Es war nicht so leicht. Und auch hier bei diesem Heiligtum war es nicht so leicht. Denn in diesem Bereich, dem Allerheiligsten, da wo Gott residiert sozusagen, das war die Vorstellung der Juden, durfte nur einmal im Jahr eine Person, und das war der hohe Priester. Ah, hatten wir auch eben im Text, klar. Da kommt es wieder vor, das war der hohe Priester. Ihr merkt, das war nicht so ganz so leicht. Und es zeigt eigentlich, wie groß und heilig dieser König war. Und nochmal, damit der hohe Priester da reingehen konnte, musste er allein, um seinen Dienst zu verrichten, ein Stier schlachten für sich und seine Familie. Ein ganzes Stier. Und das heißt eigentlich so viel wie, meine Existenz ist verwirkt, ich kann so nicht vor dem König treten. Und die Vorstellung war dann immer, wenn dieses Tier stirbt, an meiner Stelle, es kann ja nichts dafür, dann habe ich wenigstens die Erlaubnis, so stelle ich mir das vor, für einen Tag da meinen Dienst zu verrichten in der Gegenwart des Königs und so das ganze Volk mit hineinzunehmen. Er war sozusagen stellvertretend da drin. Okay, müssen wir nicht alles verstehen, kann man an anderer Stelle beleuchten. Die Sache ist die, Jesus ist unser hoher Priester und er hat Zugang zu dem Allerheiligsten, aber er will uns mit hineinnehmen. Er möchte, dass jeder Einzelne Zutritt hat. Er war der Einzige, der Zutritt hatte, ohne dass irgendwer sterben musste für ihn. Weil er es nicht nötig hatte, weil er gerecht war und heilig, weil keine Schuld in ihm war und keine verwirkte Existenz. Er konnte einfach zum König gehen, er ist der eine, aber er möchte, dass jeder mitgeht. Und was macht er, damit jeder Zugang hat? Er gibt sich selber als dieses Opfer und stirbt, damit wir eine Audienz beim König bekommen können. Gebet und die Gegenwart Gottes zu erleben, überhaupt sich dahin zu wagen, ist das Beste, was jedem Mensch geschehen kann. Und ist doch keine easy Sache. Wir handhaben das manchmal so nebenbei. Dass wir dem allmächtigen Gott begegnen dürfen, das ist eigentlich nur möglich durch diesen einen Jesus, der sein Leben gelassen hat. Um zu diesem Gnadenthron zu geben. Und seitdem er das gemacht hat, haben wir überall Zugang. Nicht nur an dieser einen Stelle, sondern überall. Zu jeder Zeit dürfen wir den Thronsaal Gottes betreten. Doch was anderes eigentlich noch viel faszinierender, das finde ich daran, an dieser Formulierung, hinzutreten mit Zuversicht. Der hohe Priester, so viel ich mal gelesen habe, ist, wenn der da einmal ins Allerheiligste gegangen ist, rückwärts reingegangen. Ja, nicht einen falschen Blick, die Gegenwart Gottes sehen, sonst muss ich sterben. Kennt man auch aus Filmen, aus Märchen und was nicht. All diese Vorstellung bei Großkönigen, die Leute haben sich vor ihnen niedergelegt und wurden vorher angewiesen, heb deinen Kopf nicht. Schau ihn niemals an. Höchstens, wenn er dich bittet. Aber mach du es nie. Und genau das ist diese Vorstellung, der ist der Größte, der Heiligste. Ich kann nicht einfach ihn anschauen und sagen, hey, guck großer Kunde, ich bin mal wieder einmal im Jahr da, hallo. Das hat sich nicht entsprochen, da wären die nicht im Traum drauf gekommen. Und trotzdem heißt es hier, lasst uns mit Zuversicht da reingehen, nicht mit Vorsicht, nicht mit Angst. Voller Vertrauen, dass Hilfe kommt. Das ist doch gigantisch, wie kommt man denn dazu? Wir haben eben gerade gesungen, wir schauen der Gnade ins Auge, stellen uns in dein Licht. Das hört sich mal so gut an, man singt es vielleicht auch so locker und flockig, aber wissen Sie und wisst ihr, wollt ihr denn wirklich mal sehen, wie Gott euch sieht? Durch und durch? Das ist vielleicht vielleicht sogar eine tollkühne Aktion, das wirklich so anzugehen. Dem Großkönig dieser Welt entgegenzutreten. Und dieser Vers ermutigt uns, ja, mach es. Und sei zuversichtlich. Hab keine Angst. Nun, warum? Warum? Nun, das hängt mit diesem hohen Priester zusammen. Und das ist nämlich der nächste Punkt. Lasst uns zum Ziel treten mit Zuversicht, damit wir Barmherzigkeit empfangen. Barmherzigkeit empfangen. Ich habe gedacht, es gibt ja verschiedene Leute, auch an meinem Hofstaat, die da immer Zugang haben. Und vielleicht ist es bei Gott auch so. Wir haben manchmal von Engeln gehört, Bibel hat nur so ein paar Engelsachen und Engelkult ist ja auch eine ganz große Sache und Angelegenheit. Die gehören zum Hofstaat dazu. Wisst ihr, aber es gibt einen Unterschied zwischen einem hohen Priester und einem Engel. Der Engel, der ist auf Gottes Seite, der hilft doch mal, verkündigt mal was, kommt sozusagen aus dem Bereich, aus dem Allerheiligsten immer mal zu uns. So stelle ich mir das vor. Der hohe Priester, er steht auf unserer Seite und baut von unserer Seite Verbindung aus. Der hohe Priester, der kennt uns. Jeder der hohen Priester war ein Mensch, deswegen musste auch wer sterben. Der war genauso unvollkommen wie jeder andere auch. Und hier heißt es, auch dieser hohe Priester Jesus, er war nicht unvollkommen, aber er kannte jede Versuchung. Hier heißt es, er ist versucht in allem wie wir. Unsere Welt ist auch sein Zuhause. Unsere Haut, er ist auch seine Haut. Er kennt unsere Anfechtung, unsere Kämpfe und unsere Ängste. Aber da heißt es in allem. Und ich habe mich gefragt, stimmt das denn? Immer wieder komme ich an diesen Punkt und er will einen ja Mut machen. Jesus war einer von uns. Aber stimmt das, dass er alles erlebt hat? Ich weiß nicht, was ihr alles erlebt habt und an Schweren zu tragen habt. Ich habe mich manchmal gefragt, hatte Jesus Liebeskummer? Wir lesen nichts darüber. Mag sein. Hatte er Ehekrise? Wohl nicht. Er war ja nicht verheiratet. Wie soll bitteschön Jesus mich verstehen, falls ich mich mal mit meiner Frau streiten würde? Machen wir ja faktisch nie. Jetzt mal ehrlich, wir sagen es immer so, er kennt dich. Aber die Sache, die kann er doch nicht kennen. Hatte Jesus Lepra? Hatte er Krebs? Lesen wir nichts drüber. Jetzt mal ehrlich, dann sagen wir das so schnell dahin. Und hier sagt es auch, er ist versucht in allem wie wir. Ah, versucht. Vielleicht hat er nicht mit jeder Art von Leid zu tun, aber er kennt jede Art von Versuchung. Und da ist mir aufgegangen, manchmal frage ich mich, Jesus, kennst du mich wirklich und kennst du die Situation? Er sagt, ich kenne alles das, was dir diese Situation unerträglich macht. Das kenne ich. Vielleicht habe ich nicht jedes alles in meinem kurzen Menschenleben durchleben können, wie ihr es durchlebt habt. Aber ich kenne die Wurzel und ich kenne, warum ihr leidet. Die Versuchung, wir haben sie vorhin gehört als Lesung. Und lasst uns die ganz kurz angucken, denn eines ist immer wieder aufgetreten. Als in der Wüste versucht wird und übrigens auch am Kreuz. Nämlich eingeleitet, am Anfang tut der Teufel immer mit einer Formulierung. Wenn du Gottes Sohn bist, dann. Ist doch faszinierend, dass er unmittelbar davor Taufe hatte. Wir hatten letzte Woche Taufe. Wunderschöne Sache, da wird Taufe gehandelt und man sagt, du bist Kind Gottes. Und Gott sagt über dir, du bist ein geliebtes Kind Gottes. Und genau das geschieht nämlich bei Jesus. Der Himmel reißt auf, du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich Wohlgefallen. Und das Erste, was er dann in der Wüste erlebt, ist, dass da eine Stimme kommt, in Gedanken, wie auch immer. Alter, du hast Hunger? Wenn du Gottes Sohn bist, das, was du gerade so mächtig erlebt hast, dann mach doch aus Steinen Brot. Das Spannende ist, diese Stimme, die verknüpft ja auch Wahrheit. Jesus konnte Brot vermehren. Warum soll er nicht aus Steinen zu Brot gemacht haben? Wenn du Gottes Sohn bist, dann spring doch einmal vom Tempel. Er wird dich doch auffangen. Jesus stand selber später an Abgründen, wo sie ihn runterstürzen sollten. Ist auf Wasser gelaufen. Kuriose Aktion. Vielleicht wurde er auch aufgefangen. Die Stimme lügt nicht. In diesem Sinne, der Trick liegt woanders. In dem Moment, wo er ihm nachgegeben hätte, hätte er daran gezweifelt, dass er Sohn Gottes wäre. Hätte es irgendwie beweisen müssen. Meinte, ich muss mir da selber Recht verschaffen oder Sicherheit darüber verschaffen. Und dann am Kreuz, nicht in Gedanken, sondern durch die Worte eines Menschen und mehrere Menschen eigentlich, die neben ihm, die vorbeilaufen, die frommen, wenn du Gottes Sohn bist, dann steig herab. Und er am Kreuz daneben sagt, und hilf uns. Erst dir, dann uns. Und wir werden glauben. Wie schmeichelnd. Zwei Sachen. Wenn du Gottes Sohn bist, dann mach dem Leid ein Ende. Und alle Welt glaubt an dich. Leute. Und das ist doch verdammt nochmal die größte Anfechtung und Leid überhaupt. Und scheiße nochmal, Entschuldigung, wenn ich das so sage. Jeder kennt das doch. Gerade die, die ihm folgen wollen und wenn Leid auftritt, kennen sie doch genau diesen Gedanken. Wenn ich Gottes Sohn bin, warum nimmt er das Leid nicht weg? Warum macht er kein Ende mit dem Schmerz? Versteht er, was ich meine? Und es ist genau das, was er kennt. Genau diese Stimme. Und er geht den Weg des Leides weiter und zweifelt nicht. Er hat es nicht für nötig, dem Leid auszuweichen, um sich Gewissheit über seine Existenz zu verschaffen. Und deswegen ist er anders als wir. Aber er kennt uns und er kennt genau diese Gedanken, dieses Gefühl der Einsamkeit, der Gottverlassenheit, dieses Gefühl des Leides und dass sie in Frage stellt, ob er wirklich Sohn Gottes ist. Und ja, ich habe gedacht, wenn ein Mensch das glauben kann, vollkommen, ich bin geliebt und ich bin Sohn Gottes, dann lässt sich vielleicht auch Leid aushalten. Vielleicht ist das größere Problem, dass unser Herz umkämpft ist, versucht es und immer wieder dem auf den Leim geht und uns dadurch nicht nur das Leid beängstigt, einengt, sondern den Boden unter den Füßen wegräumt. Er kennt uns und deswegen Barmherzigkeit. Ich stelle mir das so vor, wenn wir vor dem Thron stehen und vor diesem Allerheiligsten, vielleicht vor diesem Thronsaal und die Zuversicht haben und anklopfen, dann merken wir, er steht an unserer Seite. Er ist ein hoher Priester, der möchte, dass wir mit hineingehen. Aber er ist ein hoher Priester auch, der genau uns kennt, in unserer Versuchbarkeit und weiß, ich bin auf deiner Seite. Der große Allmächtige kommt dir vielleicht groß und allmächtig vor, aber er kennt dich, weil ich dich kenne. Ich kenne deine Zweifel, ich kenne deine Angst, ich bin auf deiner Seite. Und deswegen Barmherzigkeit, da fühlen wir uns angenommen. Ich habe neulich erst jemanden reden hören und habe gesagt, oh, wenn ich das und das nicht erlebt hätte, dann würde ich ganz anders über die Leute denken, die mir es geschehen sind. Es ging da im Bereich um Depression. Anders habe ich gedacht, Leute, reißt euch doch mal zusammen, wo ich Depression erlebt habe. Ich urteile nicht mehr so. Wenn du in einer Situation warst, wo du einen Job verloren hast, dann denkst du vielleicht nicht mehr, Leute, wenn ihr euch anstrengt und ein bisschen zusammenkneift, dann verlierst du auch deinen Job nicht. Du verstehst und bist barmherzig mit den Leuten, die es erlebt haben und geteilt haben. Genau das ist hier. Wir haben einen hohen Priester, einen Herrn, der die Versuchung kennt und deswegen barmherzig ist, völlig barmherzig ist mit unserer Schwachheit. Aber nicht nur das, nicht nur Barmherzigkeit finden, sondern es heißt auch Gnade. Und Gnade ist die Hilfe und die Kraft. Wieder diese Szene des Thronsaals. Er ist nicht nur auf meiner Seite. Er sagt nicht nur Mut, du hast Zutritt durch mich. Du darfst eintreten und ich kenne dich. Du wirst Barmherzigkeit vorfinden. Ich habe mir das so ausgemalt, er geht dann rein mit mir und auf einmal bewegt er sich in diesen heiligen Hallen, als ob es sein Zuhause wäre. Keine Vorsicht, keine Hochachtung vor dem, sondern er geht vor, setzt sich vielleicht sogar auf den Thron. Ja, er setzt sich auf den Thron und denkt, was ist denn hier los? Und auf einmal merken wir, es ist nicht nur in unserem Menschsein und unserer Heimat zu Hause, in unserer Welt des Leids. Er ist auch in diesem Heiligtum, da wo Gott groß ist, zu Hause. Er ist in beiden Welten zu Hause. Er hat in beiden Welten Zugang und er kennt beide Seiten. Er ist Gott und er ist dieser Herrscher, der auf dem Thron sitzt. Und deswegen dürfen wir auch Hilfe bei ihm erwarten. Er ist der Sohn Gottes, der Kraft hat. Hier heißt es, der die Himmel durchschritten hat. Und das ist für mich genau diese Vorstellung. Der geht da nicht nur einmal im Jahr rein, dieser hohe Priester. Der wandelt da in der Gegenwart Gottes. Und jeden, der zu ihm gehört, nimmt er da immer wieder mit rein, der will. Komm mit mir vor den Thron Gottes. Und er kann helfen. Und wieder an dieser Stelle, was für Hilfe ist es? Ich habe vorhin schon gesagt, er ist versucht worden wie wir. Aber hielt fest. Wir sind am Anfang der Passionszeit und gehen aufs Kreuz zu. Und da am Kreuz schreit er selbst dieses, warum hast du mich verlassen? Aber er sagt, mein Gott. Und es ist, als ob der Sohn Gottes an dem Vater festhält und sagt, ich glaube an dich. Egal, wenn alles auch gegen mich scheint, ich dich nicht mehr erkenne und ich ganz fern von dir, ich halte fest. Und Leute, vielleicht macht er nicht mal alles, wie wir uns das vorstellen. Aber vielleicht steht genau da seine Hilfe drin, dass er uns Gewissheit darüber schenken kann, wer wir sind. Wer wir sind. Geliebte Kinder Gottes. Und selbst wenn wir das nicht erfassen können und uns beten schwerfällt, wie wir es eben vorhin in diesem alten, schönen Kirchenlied gesungen haben, dann werfen wir uns auf ihn und sagen, aber du konntest es. Du konntest Glauben halten. Und du hast geliebt den Vater und du hast vertraut. Und diese Stimmen sind so stark und sagen mir, dass ich verlassen bin. Aber ich will es nicht glauben, aber ich kann nicht anders. Halte du mich. Ich gehöre zu dir und du hältst oben fest. Und dann werden wir irgendwie da durchkommen. Wisst ihr, das ist auch Gnade. Nicht nur, dass er alles wegmacht, sondern dass er die Verbindung hält. Wir müssen nicht die Starken sein. Er ist der Sohn Gottes in Kraft. Er ist der, der versucht worden ist in allem wie wir. Aber er ist er, der ohne Sünde war und nie ohne Trennung war. Dann wird auch unsere Sünde ihn nicht trennen können vom Vater und die Verbindung aufrechterhalten. Ganz kurz zum Schluss. Ich finde diesen Vers herrlich. Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Denn es beschreibt das, was wir sagen, wenn wir sagen, im Namen Jesu zu beten. Manche sagen das ja. Im Namen Jesus Christus, von Jesus Christus, Amen. Im Namen von Jesus Christus zu beten, ist genau für mich dieser Vers. Ich bete nicht im Vertrauen auf meine Kraft. Nicht darauf, dass ich irgendeine besonders gute Connection hätte als Pfarrer zu diesem Jesus oder zu Gott. Dass er mich besonders erhört oder so, sondern ich bete im Vertrauen, dass er die Verbindung gehalten, dass er mir Zugang gewährt zu Gott und dass Gott mein Gebet jetzt erhört. Ich bete im Vertrauen, dass er barmherzig ist, mich versteht, auch wenn ich das gerade nicht merke. Und ich bete im Vertrauen darauf, dass ich Gnade finden werde und Hilfe. Dass er irgendwie sich erkenntlich zeigen wird. Denn er ist ein guter Herr. Da macht uns der Vers Hoffnung. Betet im Vertrauen darauf, dass ihr Zugang habt zum Allmächtigen. Dass er barmherzig ist, euch kennt. Aber nicht nur das. Er ist nicht nur ein mitfühlender Gott. Er ist ein Herr, der gesiegt hat und siegen möchte. In Jesu Namen. Amen.